haben. Genau, man kann auch bei uns in der ersten Reihe sitzen. Aber also auch wer gerne stört, setz dich doch bitte nach dahin, dann kann ich da ein Auge auf dich haben und dir dabei helfen, nicht zu stören. Ich würde gerne heute nochmal, also ich war schon wiederholt Male, über Anbetung predigen. Habe ich jetzt eigentlich gedacht, wäre schon vorbei, habe ja auch schon wieder ein paar Wochen was anderes dann gemacht, aber jetzt kommt das irgendwie doch immer wieder. Und irgendwie merke ich, dass das doch einfach so ein Thema ist, das mir extrem auf dem Herzen liegt und wo ich auch immer irgendwie das Gefühl habe, wenn ich über uns nachdenke und für unsere Gemeinde bete, dass Anbetung was total Entscheidendes ist und dass es richtig super wäre, irgendwie da noch mehr reinzukommen und mehr von Gottes Gegenwart in unseren Gottesdiensten zu haben. Das wäre total toll. Ich habe es jetzt nicht mal durchnummeriert, ich weiß nicht, kann irgendein Teil sein, aber eigentlich ist es ja auch keine Predigtreihe und es geht ja auch irgendwie gar nicht darum, eine Predigtreihe zu halten, sondern das ist irgendwie was, was immer wieder mal irgendwie kommt und in mir arbeitet. Ich habe das heute mal das Herz der Anbetung genannt. Das ist, glaube ich, der fünfte Titel, den ich der Predigt innerhalb von einer halben Stunde gegeben habe. Von daher war es gar nicht mal so leicht, irgendwie zu sagen, worum es geht. Ursprünglich dachte ich, ich nenne das irgendwie so in der Richtung Ausdrucksformen der Anbetung oder der Anbetung Ausdruck zu verleihen. Aber das klang dann alles doch irgendwie so ein bisschen gestelzt und ich dachte mir so, das Herz der Anbetung ist total catchig. Was vielleicht aber auch daran liegt, dass Matt Redman ein Lied darüber geschrieben hat und dass das irgendwie auch so ein richtiger christlicher Klassiker geworden ist, so in den letzten Jahren. Kennt das jemand von euch? Das Herz der Anbetung, oder The Heart of Worship dann auf Englisch. Nein, ich singe das nicht vor. Jürgen kann das vorsingen, der hat die CD. Ich habe die CD nämlich gar nicht. Genau, komm Jupp, du kannst auch mein Mikro haben, wenn du möchtest. Ja, es macht ja nichts, wir würden auch alle... Doch, du bist total da. Wir würden auch, Jürgen, ganz ehrlich, wir würden alle die Augen zumachen und die Arme heben und einfach irgendwie vergessen, dass du es bist und denken, es wäre Matt Redman. Gut, wir können dich nicht überreden. Warum nicht? Ich werde doch auch gepiesackt. Ach Quatsch, also wenn jemand piesacken kann, dann Jürgen. Also nee, wenn, dann Thomas, aber wenn Thomas gerade nicht zur Verfügung steht, Jürgen. Nein, okay, also keiner muss singen, ihr könnt es dann nachher gerne mal bei YouTube nachgucken. Ich denke mal, da gibt es wahrscheinlich ungefähr 100.000 Versionen davon und dann könnt ihr euch das einfach mal anhören. Aber darum geht es, also was ist am Herzen der Anbetung, wo kommt Anbetung her? Und letztlich geht es dann immer auch um Ausdrücke von Anbetung und ich wollte euch ein paar richtig alte Sachen mitbringen, da hatte ich dann aber nachher Skrupel. Von daher werde ich dann neue Formulierungen von alten Sachen mitbringen, aber es gibt auch noch so ein paar alte Bilder, die ich mir mit euch hier angucken will. Das heißt, hier ist also jetzt richtige Multimedia-Show angesagt, allerdings ohne Video. Also Videos zur Anbetung geht nicht, das ist zu modern. Alles, was in Psalm 150 drin steht, ist okay, aber alles, was danach kommt, halt auch nicht mehr. Ich habe vor einigen Jahren mal eine Predigt gehört von jemandem, da sage ich jetzt lieber nicht den Namen, und der hat gesagt, Anbetung ist total unwichtig, so die Gemeinde braucht keinen Lobpreis. Was er auch darin begründet, sagen wir, dass im Neuen Testament seiner Ansicht nach fast gar nichts vorkommt über Lobpreis, aber das doch sehr viel irgendwie mal mit dem Wort Gottes zu tun hat. Und deswegen meinte er, als wäre er angebracht, dass in der Gemeinde extrem viel gepredigt wird, irgendwie auch ohne weiteres mal 2-3 Stunden lang. Aber so dieser musikalische Teil und Gott anbeten wäre total unwichtig. Und wenn es wichtig wäre, dann wäre es ja mehr im Neuen Testament erwähnt. Den will ich auf jeden Fall widersprechen, aber das halte ich total für falsch. Ich finde ganz vieles im Neuen Testament, wo es um Anbetung geht. Und solange da nicht irgendwo in der Bibelstelle drin ist, Epheser 9, Vers 18, wo drin steht, es wird nicht mehr Gott angebetet im Lobpreis oder in der Gemeinde, im Gottesdienst, würde ich sagen, dass Anbetung immer dazugehört. Also wir kommen als Christen, wir vom Judentum her und haben den gleichen Gott und das Alte Testament, wenn ihr mal danach guckt, ein richtig großer, dicker Block besteht aus Liedern, nämlich den 150 Psalmen. Gibt sogar ein paar Grundtexte, so von der Septuaginta herkommen, das ist die erste griechische Übersetzung des Alten Testamentes, die haben sogar 151 Lieder da drin. Also das heißt, es war ein richtig wichtiges Ding eigentlich, dass im Gottesdienst Musik da war, dass man Gott angebetet hat, war definitiv irgendwie keine Nebensache. Und als dann die Gemeinde gestartet hat, dann haben sie gleich weitergemacht und steht einiges im Neuen Testament darüber, dass man Psalmen singen soll, wenn man fröhlich ist. Und das ist halt wirklich immer noch nach wie vor ein wichtiger Teil irgendwie des Ganzen ist. Und dass es nicht irgendwie etwas ist, was unter den Tisch fallen kann. Und ich habe mir in der letzten Zeit immer mal wieder die Frage gestellt, wie hat es denn ausgesehen, so wenn im Neuen Testament Gottesdienst gefeiert wurde? Und wie haben die ersten Christen so oder die erste junge Kirche, wie haben die Gott angebetet? Also war das jetzt genauso bei uns so von der Struktur her oder war es vielleicht doch so ein bisschen anders? Und komischerweise gibt es irgendwie kaum gesichertes Material dazu. Es gibt so einige Theologieprofessoren, die sagen, ja, die haben Lieder gesungen, so richtig mit Melodie und allem. Und einige gibt es, die sind der Meinung, nein, die haben wahrscheinlich keine Lieder gesungen, zumindest nicht mit Musikinstrumenten begleitet, sondern die Anbetung war mehr irgendwie so eine sprachliche Sache, dass man Gott Bekenntnisse geschrieben hat, dass man sich da in dieser Weise um Gott gedreht hat oder dass man so eine Art Gedichte aufgesagt hat, dass es Wechselgesänge gegeben hat und wie das so der Vorbeter irgendwie so ein Teil gesagt hat und hat die Gemeinde geantwortet, also dass es halt auf jeden Fall irgendwie ohne Melodie war und mehr so vom Sprachlichen her. Und das hat mich irgendwie total fasziniert, also eigentlich schon seit einiger Zeit, weil ich das einen Ausdruck finde, den ich in einer modernen Gemeinde eigentlich noch nie gesehen habe. Also ich habe noch nie irgendwo, war noch nie in einer Gemeinde, wo es dann so Bekenntnis, Lobpreis gibt oder wo jemand aufsteht und sagt, ich habe hier gerade ein Gedicht geschrieben. Bei uns war es ein paar Mal so, gerade so im letzten Sommer rum war das, glaube ich, wo mal einiges mehr mit Gedichten gelaufen ist. Aber es scheint wirklich so im Neuen Testament eine Sache gewesen zu sein, die total normal war, um Gott anzubeten. Und es war so normal, dass davon manches sogar in den Briefen des Neuen Testamentes überliefert worden ist, also wo dann die jeweiligen Autoren einfach mal so einen Text reingenommen haben, was so in den meisten deutschen Bibelübersetzungen nicht so richtig auffällt. Und wie es sei denn, es ist markiert, also manche haben das dann eingerückt, sodass man sieht, dass da so älteres Material bei ist. Aber es liegt einfach daran, dass in der Antike man anders zitiert hat als heute. Also da war es nicht irgendwie dann Doppelpunkt, Anführungszeichen unten, Zitat, Anführungszeichen oben, in Klammern Autor und Buchtitel und Seitenzahl, sondern man hat halt einfach das, was man passend fand, in seine eigenen Texte eingebaut, ohne sich darum irgendwelche Copyrights zu kümmern. Und deswegen fällt das mir manches Mal nicht auf, aber es gibt so einige von diesen Lobpreisgedichten oder Lobpreisbekenntnissen, die in den Briefen drin sind. Und wenn man es auf Griechisch liest und genug Ahnung vom Griechischen hat, also habe ich selber auch nicht mehr, dass ich da jetzt so tief drin wäre, aber da merkt man wirklich einen Unterschied. Also es ist ganz anderes Vokabular, es sind andere Formulierungen, die normalerweise nicht in geschriebenen Briefen drin sind, woran man dann halt erkennt, dass der Autor auf etwas zurückgegriffen hat, was er so aus dem Gottesdienst kannte. Und einen wollte ich euch mal zeigen, ist so ein Text, der relativ häufig so bei uns an Weihnachten vorkommt. Und weil es ja jetzt auch schon wieder angefangen hat zu schneien und kalt zu werden, dachte ich mir, ich nehme gerade diesen hier aus Philipper 2. Und heißt es hier über Jesus, er war Gott gleich, hielt aber nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußerte sich und wurde wie ein Sklave und den Menschen gleich. Sein Leben war das eines Menschen. Er erniedrigte sich und war gehorsam bis zum Tod. Bis zum Tod am Kreuz. Darum hat ihn Gott über alles erhöht und ihm den Namen verliehen, der größer ist als alle Namen. Damit alle im Himmel, auf der Erde und unter der Erde ihre Knie beugen vor dem Namen Jesu und jeder Mund bekennt, Jesus Christus ist der Herr, zur Ehre Gottes des Vaters. Ist so im Zusammenhang des Briefes auch so ein bisschen komisch. Also es passt nicht so ganz rein. Irgendwie auch daran merkt man dann, dass es eher so ein Liedtext ist oder ein Bekenntnis, wie das da reingeflossen ist. Gibt noch so ein paar andere Stellen. Im 1. Petrus, im Kapitel 2, ist so ein längerer Absatz, der auch irgendwie nicht so richtig passen will, wo Petrus auch wieder irgendwie etwas verwendet hat, was einfach damals in der Gemeinde im Umlauf ist. Und man kann sich also vorstellen, wie das dem tatsächlich dann mit sowas irgendwie Gott angebetet haben. Dass da Künstler wahrscheinlich waren, die das formuliert haben. Möglicherweise hat man sich auch als Gemeinde irgendwie dann darüber verständigt, wer Jesus ist irgendwie und was wichtig ist an ihm. Und dann irgendwelche Leute genommen, die das auf eine sehr schöne Weise schreiben konnten. Und das ist also tatsächlich im Griechischen, ist das schon fast Lyrik, was da irgendwie, wie das da formuliert ist. Ist schwer, das im Deutschen so rüberzubringen, aber es ist eigentlich wirklich ein sehr, sehr lyrischer Text. Und ich glaube, dass es einfach dazu da war, dass man mit diesen Worten Gott angebetet hat und damit Gott groß gemacht hat. Und das hast du deswegen auch ein tragendes Element des Gottesdienstes war, dass man einfach so ein Element haben wollte, wo es nur um Gott geht, wo es nicht um irgendwelche Menschen geht, sondern wo man sich mit dem auseinandergesetzt hat, was Jesus gemacht hat, wo man ihm dafür gedankt hat, ihm eine Gelegenheit gegeben hat, irgendwie nah ans Herz ranzukommen und sich einfach um nichts anderes gedreht hat, als nur um Jesus. Und ich glaube, dass Gottesdienste, oder ich glaube es nicht nur, ich beobachte das auch, dass Gottesdienste so eine Tendenz haben, so über die Jahre hinweg immer menschlicher zu werden und sich immer mehr irgendwie an unseren Bedürfnissen ausrichten und irgendwann Gott so mehr oder weniger außen vor bleibt. Also das heißt nicht, dass man sich dann wie gar nicht mehr um Gott kümmert, aber es ist schwer, auf Dauer Lieder zu finden oder Gebete zu finden oder zu predigen, in einer Weise, dass es wirklich immer sich um Jesus dreht und nicht um irgendwelche anderen Sachen. Und wir haben alle irgendwie so eine Tendenz, irgendwie, dass wir gerne was von Gott haben wollen und dass wir deswegen auch irgendwie oft unsere Anliegen so formulieren, dass es mehr um uns geht, als dass es um ihn geht. Und ich finde, dass unsere Lieder irgendwie davon auch so eine richtig beredte Sprache sprechen, dass es manchmal echt schwer ist, einen Liedtext zu finden, wo es wirklich rein um Jesus geht. Es ist viel, viel einfacher, irgendwie Lieder zu finden, gerade wenn man ein englisches Lied gut noch dazu nimmt, wo es darum geht, ach, ich habe so eine Sehnsucht nach dir und ich wäre so gerne bei dir und ich bin hier arm und nackt und bloß und ich brauche, dass du mich bekleidest und meine Seele ist hungrig nach dir und sättige mich doch bitte und ich bin irgendwie bedrängt und ich brauche dich. Also wo es eigentlich wie immer darum geht, ich habe ein Defizit, aber ich habe ja Gott sei Dank auch einen Gott, der ziemlich groß ist und Anbetung besteht dann wie darin, dass ich Gott bitte, dieses Defizit zu füllen. Und eigentlich ist das falsch, also es ist keine richtige Herangehensweise, sondern im Grunde genommen soll es echt so sein, dass das im Gottesdienst um Gott geht, dass wir einmal diese Zeit haben in der Woche, wo wir unsere Bedürfnisse mal außen vor lassen können und sagen können, ich will heute aber Gott anbeten, ich will, dass es sich heute mal einmal irgendwie nicht um mich dreht und wenn ich dann in 2 Stunden rausgehe, dann kann ich mich ja wieder irgendwie um mich drehen, aber so in dieser Zeit will ich das echt nicht machen. Und ich denke, dass die junge Kirche gerade dafür dann diese Zeiten geschaffen hat und diese Bekenntnisse geschaffen hat, dass man einfach mal zusammen gebetet hat und wir uns zusammen irgendwie darüber nachgedacht hat, was Jesus getan hat und dadurch aufgebaut wurde, weil es einfach den Fokus verändert hat. Und es ist echt schwer irgendwie für uns geworden und das ist ein bisschen traurig, bin ich darüber. Ich hoffe auch mal, dass da Zeiten kommen, wo Anbetung sich wieder verändert, wo es irgendwie gottzentrierter wird und nicht mehr irgendwie menschenzentriert ist. Aber so im Moment sehe ich da irgendwie ganz große Defizite und eigentlich auch echt ganz egal, wo ich bin und eigentlich je charismatischer es wird und je mehr Anbetung im Gottesdienst ist und je mehr Raum da einnimmt, umso weniger ist das oft Anbetung, weil es ganz oft um das Menschliche geht, aber ganz, ganz selten um Gott geht. Und das ist eigentlich eine Sache, die sich ändern müsste und wo ich auch vermuten möchte, dass sich das mal verändert. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, aber irgendwie Gott steht doch sowieso im Mittelpunkt. Es wird ja immer gepredigt und die Predigt geht ja auch um Gott. Und ich glaube, dass das stimmt, so mehr oder weniger, aber dass es auch irgendwie nicht stimmen kann. Also wenn man predigt, dann beschäftigt man sich mit Geschichten aus einem dicken Buch und letzten Endes stellt man das Buch im Mittelpunkt und nicht den Gott. Und ich hoffe, dass das ist nachvollziehbar, irgendwie der Gedanke, irgendwie, aber es kann wirklich sein, irgendwie, dass nachher so das Buch im Mittelpunkt des Gottesdienstes steht, wie das in evangelischen Kirchen auch total üblich ist, ne, dass also der Mittelpunkt der Kirche ist die Kanzel, auf der das Wort Gottes liegt und aus der gepredigt wird. Und das ist irgendwie auch absoluter Wille irgendwie Martin Luthers und irgendwie der ganze Geist irgendwie der reformatorischen Bewegung, dass im Mittelpunkt der Gemeinde Gottes Wort steht. Und ich glaube, dass es nicht ganz richtig ist, weil Jesus ist ja nicht gestorben und ist zum Vater gegangen und hat dann seinen Jüngern gesagt, ich gehe jetzt zum Vater und das ist auch gut für euch, weil dann habe ich ein bisschen Zeit, ein Buch zu schreiben und das gebe ich euch dann und dann könnt ihr euch um dieses Buch kümmern. Sondern er ist im Johannesevangelium, sagt das ganz deutlich, ich gehe zum Vater und das ist gut für euch, denn wenn ich zum Vater gehe, sende ich euch den Tröster. Also er sendet den Heiligen Geist und er sendet nicht ein Buch. Und deswegen sollte es eigentlich so sein, dass im Mittelpunkt der Gemeinde der Heilige Geist steht, dass die Gegenwart Gottes da ist und dass es natürlich gut ist, sich auf das Buch zu beziehen und sich damit auseinanderzusetzen, aber dass eigentlich nicht nur das Buch im Mittelpunkt stehen soll, sondern dass Gott selbst im Mittelpunkt stehen soll. Und ich meine, dass daran echt viel Theologie auch krankt, irgendwie, dass es Leute gibt, die extrem gut das Buch kennen und sich damit irgendwie auseinandergesetzt haben über Jahrzehnte und alles wissen, was da drin ist und das Hundertste vom Tausenden trennen können und sich super damit auskennen, aber keine Kraft Gottes mehr haben, keine Gegenwart Gottes in ihrem Leben haben und letztlich mit einem großen Kopf rumlaufen über einem ganz kleinen Herzen. Und das ist ein Unding, das eigentlich nicht sein sollte. Also es muss irgendwo immer Teile geben, wo es nur um Jesus alleine geht, wo es nur um Gott geht und nicht wieder darum, wie es mir geht und nicht um das, was Gott geschrieben hat, sondern wirklich darum, was Gott ist. Und komischerweise sehe ich das echt viel mehr in alten Liedern, so alten Kirchenliedern, dass da irgendwie oft ein sehr hoher Anteil davon ist, was Gott gemacht hat, dass sie sich oft sehr um Gott drehen, aber dass sie manchmal eben auch schwer zu singen sind, dass da sehr alte Melodien sind und deswegen wahrscheinlich diese Texte irgendwie auch gar keinen Einzug mehr haben, so in unseren jungen Gemeinden. Ich wollte euch gerne ein Lied mitbringen, wie von Paul Gerhardt geschrieben, O Haupt voll Blut und Wunden, aber ich habe also nur Versionen gefunden in der Bach-Instrumentalisierung, also Bach hat es in seiner Matthäus-Passion drin gehabt und dann mit riesigen Chören gesungen, also ganz komisch sich anhörend und ich dachte, das kann ich euch nicht zumuten, aber ich wollte euch wenigstens mal so die ersten drei Strophen irgendwie davon zeigen, weil er es also wirklich geschafft hat, 12 ganze Strophen zu schreiben, die sich nur irgendwie damit auseinandersetzen, wie Jesus gestorben ist und was passiert ist und einfach dieses Leiden Jesu für uns groß zu machen. Und er schreibt hier, O Haupt voll Blut und Wunden, voll Schmerz und großer Hohn, O Haupt zum Spott gebunden mit einer Dornenkron, O Haupt sonst schön gezieret mit höchster Ehr und Zier, jetzt aber hoch schimpfieret, gegrüßet seist du mir. Also auch die Sprache ist etwas älter. Du edles Angesichte, davor sonst schrickt und scheut, die große Weltgewichte, wie bist du so bespeit? Wie bist du so erbleichet? Wie hat dein Augenlicht, dem sonst kein Licht nicht gleichet, so schändlich zugericht? Die Farbe deiner Lippen, deiner Wangen, der roten Lippen Pracht, ist hin und ganz vergangen des blasses Todes Macht. Hat alles hingenommen, hat alles hingerafft, von daher bist du kommen von deines Leibes Kraft. Und so geht es dann halt 12 ganze Strophen wie weiter, wo er sich nur damit auseinandersetzt, irgendwie was mit diesem Haupt Jesu passiert ist, was in diesem Moment passiert ist, als er alles für uns auf sich genommen hat und das Ganze mit einer sehr getragenen Melodie. Und ich habe mir so ein paar Versionen heute angehört und hätte da auch irgendwie manches Mal irgendwie fast heulen können, weil er da so tief sich damit beschäftigt hat und deswegen auch eine sehr tiefe Wahrheit damit rübergebracht hat. Ich habe mich, wie gesagt, nicht getraut, euch da jetzt so eine Chorversion mitzubringen. Deswegen habe ich euch eine etwas moderne Version mitgebracht, die ich euch dann mal eben vorspielen lassen möchte. Das kann ich auch von daher. Okay, dann mache ich das über iTunes. Oh ja. Ist ein etwas metaliges Lied von Bloodgood. Ist gut, oder? Ich auch, also so halt 30 Jahre Kribbel? Kann sein, oder? Ja, irgendwie total selten, irgendwie so in der modernen Musik, dass man sich auch mal mit so einem Thema auseinandersetzt, wobei ich finde, dass es echt richtig irgendwie Jesus rüberbringt. Also das hat es zu allen Zeiten gegeben, ne, dass man sich mit Gott auseinandergesetzt hat auf diese Weise. Und ich denke, dass gerade Musik ja auch was total Wichtiges ist, weil es etwas ist, was die Seele der meisten entweder erhebt oder runterzieht. Da gibt es auch Leute, die so gar nicht auf Musik reagieren. Aber eigentlich so diese Kirchenmusik ist auch genau darauf ausgerichtet, ne, dass man ein gutes Gefühl auch kriegt, dass die Seele sich hin zu Gott erhebt. Und wenn man sich das so vorstellt, wie große Kirchen, ne, die randvoll sind mit Leuten, die irgendwie Choräle singen und dann noch eine Kirchenorgel dabei, das kann total heftig sein. Also ich habe es noch nie irgendwie so erlebt, dass eine ganze Kirche voll gesungen hat. Aber wenn man es mal so hört, wie wenn da Aufnahmen von gibt, so wo im Kölner Dom dann irgendwie da irgendwelche alten Kirchenlieder geschmettert werden, da merkt man schon, das macht irgendwas mit einem. Und irgendwie ganz komisch, dann ist mir heute Nachmittag mal aufgefallen, wir waren vor ein paar Monaten in London und haben da genau an der British Library gewohnt. Und die haben ja eins der genialsten Bücher, die es überhaupt gibt, nämlich den Codex Sinaiticus, so eines der ältesten überlieferten Bibelhandschriften, Vollhandschriften. Und ich war jeden Tag da, egal wo wir hingegangen sind, und habe mir den Codex Sinaiticus angeguckt, weil mich das auch immer sehr bewegt. Und komischerweise, irgendwie das, was mich am meisten bewegt hat in dieser Schatzkammer, war die Ausstellung von den originalen Noten von Händels Messias. Und da hätte ich irgendwie gar nicht so mit gerechnet. Also ich habe mir irgendwie alles angeguckt, wie alles alte Schätze, und habe da irgendwie vor dem Messias gestanden, so mit Händels eigener irgendwie kleinen Handschrift, da irgendwie die Noten aufgeschrieben für das große Halleluja. Und irgendwie hat es mich total berührt, dass es Leute gibt, irgendwie in jeder Musikrichtung, die richtig Zeit da rein investieren, ein Lob Gottes zu schreiben, das Generationen noch inspiriert. Und auch das Messias hätte ich mit, das Halleluja hätte ich natürlich mir mitbringen können, aber ich dachte, das ist vielleicht auch so ein bisschen kulturfremd. Aber obwohl ich keine gesungene Klassik höre normalerweise, macht das auch irgendwie etwas mit meinem Herzen, irgendwie, dass da irgendwie mit einem riesigen Orchester und riesigem Chor Gott angebetet wird auf diese Weise und dieses große Halleluja da ist. Irgendwie das ist einfach irgendwie wirklich so eine Qualität von Anbetung, die ich ganz oft irgendwie vermisse und auch wo auf meinen ganzen frommen CDs, von denen ich also hunderte habe, auch irgendwie oftmals vermisse, irgendwie, dass so diese Lobpreistiefe manches Mal zumindest nicht mehr da ist. Also man hat sich immer eigentlich zu allen Zeiten, und wir haben Christen Gott angebetet, haben geguckt, dass sie ihre Kreativität in den Dienst Gottes stellen und haben es mit allen Möglichkeiten gemacht. Jetzt hatten wir gerade schon so dieses gesprochene, manchmal irgendwie sehr liturgische Reden von Gott, wie das Gott in die Mitte stellt, und jetzt das Gesungene. Und als letztes habe ich dann noch ein bisschen Kirchenkunst euch mitgebracht, also wirklich Malereien, die sich auch mit Gott beschäftigen. Und Kirchen sind ja voll damit, dass man Szenen wie aus der Bibel gemalt hat, dass man so Vorstellungen Gottes gemalt hat und dass man sich damit auseinandersetzen konnte, indem man sich einfach nur die Bilder angesehen hat und durch die Kreativität, durch diesen Ausdruck mir schon irgendwie manches Mal näher zu Gott gezogen wird. Und ich habe euch mal eine ganz besonders schöne mitgebracht. Das ist eine relativ moderne Kirche, ist die Dreifaltigkeitskirche in Kappeln. Und die hat oben eine Kuppel, das darf man nicht durcheinander bringen, es gibt eine Kuppel in Kappeln. Und diese Kuppel in Kappeln stellt die Dreieinigkeit dar. Also man kann die von drei Seiten sehen, ich habe euch drei Bilder mitgebracht. Und jeder von diesen drei Seiten zeigt so ein Stück der Dreieinigkeit. Und ich wäre total gerne mal irgendwie da und würde mich mal auf den Boden legen, um da hochgucken zu können, um zu sehen, wie das ganze Gesamtkunstwerk wirkt. Und es ist halt auch wieder so dieser Gedanke dahinter, dass man die Augen hochhebt und sieht, wie das Gott über allem steht und eine Möglichkeit hat, über die Größe Gottes zu meditieren. Und dieses erste Bild hier zeigt Gott, den Vater, der über der Welt thront, und es ist links ist die Kirche und rechts ist die sind der weltliche Vertreter. Teilweise sind es politische Leute, teilweise sind es philosophische Leute, und Gott steht über allem, thront über allem und ist größer als das alles. Und natürlich, vielleicht mal eine kleine Anmerkung dazu, es wird ja manchmal irgendwie Spott darüber getrieben, dass die Christen sich jetzt alle irgendwie Gott als alten Mann mit dem Bart vorstellen. Das war definitiv zu keiner Zeit so. Also auch wenn du Michelangelo dann interviewt hättest, dann hätte er auch nicht gesagt, ja klar, irgendwie genau so sieht Gott aus, wie ich ihn da gemalt habe. Sondern es war natürlich irgendwie einfach schwierig, etwas Unsichtbares darzustellen. Und er wollte einfach einen Teil wie von Gott darstellen und war jetzt nicht irgendwie, dass er gesagt hat, dass Gott genauso aussieht. Also von daher müsst ihr euch das natürlich auch nicht so vorstellen. Aber schon immer haben Künstler sich irgendwie überlegt, wie man diese Größe Gottes und diese Herrlichkeit in Bildern rüberbringen kann. Zweites Bild ist Jesus, der da aus dem offenen Grab rauskommt. Da ist noch der Engel daneben, die römische Wache, die ganz belämmert irgendwie dasteht. Und so ein paar andere Szenen, die ich jetzt nicht ohne weiteres erklären könnte. Also links ist noch dargestellt die 10 Gebote, die darauf hinweisen, dass Jesus das lebendige Wort ist. Die Engel, die vom Himmel runtersteigen, seine Taufe ist dargestellt. Also ganz viele Szenen auch aus dem Neuen Testament über Jesus, wo man sich dann hinlegen kann und sich das angucken kann und über Jesus nachdenkt. Und die dritte Seite der Kuppel ist der Heilige Geist, der als Taube auf Maria kommt, um da Jesus zu zeugen. Und es ist wieder irgendwie so eine Darstellung einfach von Gott. Hier sieht man auch, dass es wesentlich moderner ist. Also das Bild ist irgendwann aus dem 20. Jahrhundert, schon nachdem die Kirche mal abgebrannt ist. Deswegen sind da noch sehr modern anmutende Szenen aus dem Ersten oder Zweiten Weltkrieg da am linken Rand, wo der Heilige Geist dann heimkehrende Soldaten tröstet, was natürlich in richtig klassischen Sachen nicht mehr dabei wäre, aber es ist ja schon irgendwie ein sehr, vom Stil her ein sehr klassisches Bild. Und das heißt irgendwie, also ich hätte durchgehen können jetzt ohne Ende, also gerade so die Auswahl irgendwie bei Malereien, irgendwie das ist fast irgendwie gar nicht zu machen. Da gibt es irgendwie so viele, also wahrscheinlich gibt es Zehntausende von Kirchenbildern, die sich mit Jesus beschäftigen und mit Gott beschäftigen. Und das wäre so ohne weiteres möglich, da ganz viel zu machen. Aber so der Punkt, den ich eigentlich rüberbringen wollte, ist so ein doppelter. Das erste ist so, dass das Herz der Anbetung ist Gott selbst. Also es geht um Gott. Und es geht nicht um mich, es geht nicht um die Menschen und man sollte irgendwie nicht bei den Menschen anfangen, sondern sollte wirklich bei Gott anfangen und sich in seine Gegenwart begeben, sich mit ihm auseinandersetzen und dann irgendwie Lieder über ihn schreiben oder Bilder über ihn malen. Aber eigentlich geht es wirklich darum, so um dieses erstmal dieses mystische Leben von Gott und seiner Gegenwart und daraus folgt dann die Kreativität, die Gott groß machen wird. Und das Zweite, was mir aufgefallen ist dabei, ist, dass so diese drei Kunstformen, über die wir auch immer wieder reden und die wir teilweise auch in unseren Gottesdiensten drin haben, dass sie immer schon da waren. Jetzt in der letzten Zeit hatten wir sonntags irgendwie immer wieder Maler hier, also hatten Staffeleien aufgestellt und es ist irgendwie einiges an Bildern gemalt worden. Denkt vielleicht mancher, das ist so eine ganz moderne Erfindung, wie die bei Vineyards angefangen hat, ist aber echt überhaupt nicht so. Also das hat irgendwie schon in den Katakomben angefangen, die sind schon irgendwie voller Bilder, irgendwie also wo Christen dann in Rom als Märtyrer gestorben sind und dann dabei gesetzt worden sind. Da sind schon ganz viele natürlich sehr schlichte Malereien, weil man keine Farbe hatte und Sachen in Wände ritzen musste. Aber da sind irgendwie schon Darstellungen und das geht irgendwie bis heute, wie dass man so Malerei als Ausdruck verwendet hat. Und als Zweites eben dieser Ausdruck irgendwie des gesprochenen Wortes, der auch irgendwie mehr vielleicht so ein bisschen in den Hintergrund geraten ist, aber der auch eigentlich etwas total Tolles ist, wo ich mir auch wünschen würde, dass vielleicht Dichter auftreten würden mal und was Poetisches über Jesus sagen oder irgendwie Leute so ihre eigenen Glaubensbekenntnisse formulieren und das mitbringen, was eben auch wie etwas sein kann, was sehr zu Gott zieht. Und natürlich als Drittes diesen ganz bekannten Ausdruck, unseren bekanntesten überhaupt, nämlich in der Musik. Und da ist natürlich auch egal, was für eine Musik das ist, da wird jede Generation so ihre eigene finden. Aber letzten Endes sind so diese drei Ausdrücke wie von Anbetung immer gleich geblieben. Über die ganzen 2 Jahrtausende Kirchengeschichte, die wir jetzt hinter uns haben, war das immer da. Und es wäre einfach total toll, also es ist eine Sache, für die ich bete, wo ich auch gar nicht weiß, was man irgendwie daran machen kann. Aber es wäre total toll, wenn so diese Ganzheit der Anbetung wieder in die Gemeinden einziehen würde. Wenn man sich mehr um Jesus drehen würde, wenn es wirklich wie um Anbetung darum geht, dass Gott groß gemacht wird und das in allen drei Ausdrucksformen kommen würde, wäre das total toll. Und das will ich auch irgendwie nochmal sagen, hier stellvertretend auch als Gemeindeleitung und wahrscheinlich irgendwie auch stellvertretend für Daniel, der hier Lobpreischef ist, dass wir total offen sind für alle Formen, die Gott anbeten. Und dass wir es super finden, wenn Leute ihre literarischen Gaben nutzen, dass wir uns freuen über jedes Gedicht, das kommt, dass wir uns sogar irgendwie liturgische Sachen eigentlich vorstellen können, wenn mal jemand sowas auf dem Herzen hat, wäre total abgefahren, gerade bei Jesus Freaks irgendwie mal was vorzulesen und die Gemeinde antwortet oder so. Kann ich mir gar nicht vorstellen, ob das überhaupt möglich wäre oder wie das aussehen würde, aber es wäre eine Sache, die wir schätzen würden, wo wir auf jeden Fall für offen sind. Und genauso offen sind wir dafür, dass Bilder gemalt werden oder dass jemand Musik macht und wir auch vielleicht ganz komische Musik und freuen uns, wenn eigene Texte da sind. Aber ich glaube, dass es echt total entscheidend ist für uns, dass wir von dieser Predigtprägung wegkommen, von dieser, also wie gesagt, sehr extremen Predigtprägung, mehr hinkommen zu einer Ganzheitlichkeit, wo nicht nur der Kopf angesprochen wird, sondern wo es auch darum geht, dass das Herz erhöht wird und sich zu Gott wendet. Amen. Ja, als Band haben wir unser Pulver längst verschossen. Von daher, da kommt jetzt auch nichts mehr. Dann würde ich noch zum Abschied beten und euch segnen und dann ist der Gottesdienst vorbei. Jesus, ich danke dir, dass wir so einen guten Gott in dir haben. Ja, ich danke dir für die ganzen Dinge, die wir über dich hören, dass du in unserer Mitte wirkst, dass wir wirklich Menschen haben, die dir begegnen und verändert werden von dir. Und ich danke dir, das Vorrecht, dich anbeten zu können. Und ich möchte das echt nochmal an dieser Stelle beten, dass wir mehr da reinkommen, dass du uns mehr faszinierst, dass wir mehr in deiner Gegenwart leben und dass Anbetung nochmal eine ganz andere Qualität bekommt bei uns. Gott, was je mehr ich über dich lese und über dich nachdenke, umso faszinierender finde ich dich eigentlich und ich bitte dich, dass das um sich greift, dass du uns als dieser faszinierende, große Gott immer mehr begegnest, Herr. Gott, wir wollen nicht mit einem kleinen Gott leben. Wir wollen uns nicht nach hinten ausstrecken, sondern nach vorne gucken. Wir wollen, dass du uns immer größer wirst und dass du in unseren Gottesdiensten immer größer wirst. Gott, ich bitte dich, dass du uns Ausdrücke von Anbetung gibst, die total zu uns passen. Gott, ich bete, dass du jedem, der bei uns ist, Zugänge schenkst zu dir, Zugänge zu deiner Gegenwart schenkst. Und ich bete, dass wir kreativ echt aus allen Nähten platzen, Herr, dass jeder irgendwie Erfahrungen mit dir macht und dass jeder bei uns Erkenntnisse von dir bekommt und dass wir es so, wie es im 1. Korinther heißt, dass wir es zusammenlegen können und dass Gottesdienste immer mehr so werden, dass jeder was mitbringt. Jesus, danke für alles, was wir davon schon gesehen haben und sagen wir nicht, dass wir gar nichts davon hätten und manchmal klagt man auf höchstem Niveau. Aber ich freue mich einfach auf das, was du noch so machen kannst. Ja, es wird total toll sein. Und so segne ich euch alle mit viel Erleben Gottes. Ich segne euch, damit es euch leicht fällt, in Gottes Gegenwart zu kommen. Ich segne euch, damit es euch leicht fällt, Zeiten frei zu schaffen, in denen ihr Zeit für Gott habt, wo ihr beten könnt, wo ihr Bibel lesen könnt, Gott anbeten könnt, einfach Zeit in seiner Gegenwart haben könnt. In Jesu Namen. Amen.